sind eigentlich die ganz kleinen Sachen, die zählen und die wir erst merken, wenn wir sie nicht mehr haben. Und das sind so Sachen wie Blickkontakt haben, wenn man miteinander redet, dass man, wenn man zum Haus ein- und ausgeht, dass man Hoi sagt und sich wirklich begrüßt und verabschiedet. Dass man sich danken und bitten sagt, auch für Sachen, die man vielleicht ausgemacht haben. Ja, das sind deine Aufgaben, meine Aufgaben. Aber dass man für die alltäglichen Sachen so die kleine Wertschätzung zeigt.
Hallo und herzlich willkommen zu «Hallo Gesundheit», einem Podcast von der CSS. Ich bin Manuel und die Frau, die wir vorher gerade gehört haben, das ist Eliane Zürcher.
Ich bin Eliane Zürcher, ich bin Psychologin und Psychotherapeutin. Und ja, Beziehungen sind immer ein Thema in jeder Psychotherapie. Also jede psychische Störung oder alle Schwierigkeiten, die wir psychisch haben, haben eigentlich immer irgendwo etwas auch mit Beziehungen zu tun. Meistens dann halt eben nicht so gesunde Beziehungsmuster, sondern die probieren wir dann eben zu überarbeiten.
Was man ganz konkret machen kann, um bessere Beziehungen zu führen und warum es wichtig ist, die eigenen Prägungen genauer anzuschauen, das erzählt Eliane Zürcher in dieser Episode von «Hallo Gesundheit». Heute bin ich hier am Zugerberg oben. Es ist ein wunderschöner, kühler Morgen. Es tut gut nach diesen heißen Tagen, dass es endlich wieder mal abgekühlt hat. Zuerst müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz das Ganze definieren. Was verstehst du unter einer Beziehung und was verstehst du unter einer gesunden Beziehung, Eliane?
Also eine gesunde Beziehung ist eigentlich eine auf Augenhöhe, wo man vor allem kann sich selber sein kann, wo man sich nicht irgendwo verstellen muss und wo es eigentlich so ein ausgewogenes Geben und ein Genehen ist.
Jetzt bei Beziehungen, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, es geht dann häufig eben auch so ein bisschen um den eigenen Rucksack, den man mitträgt. Also, dass du häufig dann in der Therapie auch das ein bisschen anschaust. Was bringen die Leute an eigenen Schwierigkeiten oder eigenen Muster mit? Also, so Prägungen. Was gibt es denn so für Prägungen, die man mitbringen kann, die dann eben in einer Beziehung Schwierigkeiten machen können?
Also, Prägungen machen immer dann Schwierigkeiten, wenn es irgendwie ein Extrem einnimmt. Oder? Also wenn man kann da unterteilen in die typischen Reaktionen Fight, Flight, Freeze, die man so aus dem Überlebensszenario kennt. Das natürlich in abgeschwächter Form.
Kannst du das schnell erklären?
Ja, gerne. Also in der Chemotherapie reden wir da auch so von 3 Bewältigungsstrategien. Und der Fight wäre in dem Sinne so die Überkompensation. Überkompensation bedeutet so etwas wie, dass ich Prägungen habe, ich muss alles perfekt machen, ich muss Leistung zeigen. Und je nachdem, wenn man so eine Prägung hat, dann stehen so Glaubenssätze dahinter, wie ich bin nur gut, wenn ich gute Leistung zeige, oder ich bin nur liebenswert, wenn ich keine Fehler mache. Also so Sachen stehen dann irgendwo dahinter, verinnerlicht.
Und das hat dann wie so einen Einfluss auf Beziehungen am Schluss?
Genau. Ja, okay. Also so, wie man sich dann halt in einer Beziehung verhält, oder wie man auch meint, dass man gesehen wird, dass man angenommen wird. Oder wenn ich das Gefühl habe, wenn ich von den Eltern will lernen, ich kriege nur Aufmerksamkeit und Lob, wenn ich Leistung zeige. Und werde dann aber vielleicht sogar ignoriert oder abgestraft, wenn ich Fehler zeige oder mache, was ja normal ist. Dann führt das halt dazu, dass ich das Muster verinnerlichen und dann zum Beispiel zu Perfektionismus neige.
Also auch in der Beziehung, dass man dann wie so zum Beispiel das Gefühl hat, es muss alles perfekt sein
zum
und
Beispiel,
sonst muss ich mich trennen oder sonst
genau, dass man dann also die hohen Ansprüche nicht nur auf sich selber hat natürlich, sondern dann auch auf die anderen. Weil ich meine, wenn ich schon alles richtig mache, müssen die anderen das auch alles richtig machen. Oder man geht dann so vielleicht unverzeihlich mit Fehlern um bei sich selber und natürlich dann auch beim Partner.
Und das wäre jetzt der Fight-Modus?
Genau. Und dann gibt es noch den Flight, also Fluchtmodus. Vermeidungsmodus ist das. Da sind Vermeidungsstrategien dabei. Und dort sind so Sachen, liegen dort das Grund, wie, dass man wie merkt, ja, Beziehungen sind vielleicht nicht sicher, Beziehungen sind anstrengend oder ich kann mich nicht auf jemanden verlassen. Und dann geht man eigentlich Beziehungen lieber aus dem Weg, anstatt dass man sie eingeht. Weil Beziehungen sind eher mit Schmerz oder mit Enttäuschung verbunden. Das sind natürlich immer extreme Beispiele, die ich hier so nenne. Oder? Das ist nicht jemand nur ein offensichtliches eine oder offensichtliches andere, sondern es sind so Nuancen kann man haben. Man kann auch aus verschiedenen Strategien Nuancen haben.
Das heisst, man geht dann auch vielleicht irgendwie Konflikt aus dem Weg.
Genau.
Was sind das so für Beispiele, die du hast dann auch in der Therapie?
Ja, das wäre jetzt zum Beispiel ein typischer Vermeidungsmodus. Oder das haben Leute, die einfach schnell aus Beziehungen rausgehen. Oder also, sobald das Problem auftaucht, oder am Anfang sind es vielleicht sehr verliebt und dann taucht das Problem auf. Und dann sind dann gibt es einen Konflikt, oder? Und dann wird grad häufig alles in Frage gestellt, oder? Das sind so die beziehungsängstlichen Typen. Mhm. Und die Vermeidung schützt einem eigentlich davor, nämlich davor, dass man potenziell verletzt wird. Und man hat dann zum Beispiel die Erfahrung im Hintergrund, dass die Eltern nicht für einen da gewesen sind, was wichtig war und gezählt hat. Und wenn ich jetzt einen Konflikt habe mit meinem Partner, meiner Partnerin, dann kann es sein, dass ich dann lieber dem überhaupt aus dem Weg gehe, die Konflikte vermeide und letztlich dann vielleicht auch die Beziehung abbrechen oder vermeide, weil ich will das Gefühl nicht wieder haben, dass ich nicht gesehen werde, dass wir den Konflikt eben nicht können, positiv bewältigen
können. Und dann, hast du noch den dritten aufgezählt, den Freeze-Modus.
Mhm, genau. Freeze, das ist eingefrieren, resignieren, Todstellreflex. Und das kann man so erklären, dass dann eigentlich die betroffene Person wie eine Hilflosigkeit erlebt. Das ist dann häufig auch assoziiert, also bei depressiven Störungen, dass die Leute das Gefühl haben, ich kann eh nichts machen, aufgeben und resignieren. Also die haben wie gelernt, selbst wenn ich etwas sage, es hört mich niemand. Oder zum Beispiel meine Eltern haben ganz, ganz viel gestritten. Und wenn ich dann noch etwas gesagt hätte, wie es mir geht oder was ich brauche, dann ist die Stimmung vielleicht noch explosiver geworden und es ist eigentlich wie gefährlich. Also habe ich eigentlich wie gelernt, nichts zu sagen in schwierigen Situationen.
Und das sind dann auch Leute, die dann vielleicht in einer ungesunden Beziehung drin bleiben,
genau, jahrelang? Das sind die bis zu gewaltvolle Erfahrungen machen, also verbal wie körperlich, oder, die sich nicht wehren können, die einfach resignieren und da schwer rauskommen, oder, die dann keinen Zugang haben zu Ressourcen, wobei sie es vielleicht in anderen Lebensfeldern haben. Mhm. Aber in dem können sie dann einfach das Muster, weil sie so prägt sind von diesem Muster, von dieser Hilflosigkeit in Beziehungen, können sie dann nicht für sich anstehen und Stopp sagen, Grenzen setzen und eigene Bedürfnisse äußern.
Und jetzt so bei dir in der Therapie hast du wie all diese verschiedenen Typen, also Fight, Flight und Freeze?
Auf alle Fälle, ja. Und es ist auch nicht so, dass manchmal nur etwas ausprägt ist, sondern es ist häufig auch irgendwo eine Mischung. Man hat vielleicht eine Tendenz, oder dass jemand einfach sehr perfektionistische Ansprüche hat, oder man hat eine Tendenz, dass jemand vielleicht eher so im Flight- und Freeze-Modus ist, dass sich einfach jemand sehr anpasst oder sehr vermeidend ist im Umgang mit Beziehungen.
Wie probierst denn du diese Prägungen aufzulösen? Also was sind so denn konkrete Methoden?
Also zuallererst muss man sie wirklich mal aufdecken. Das ist so der erste grosse Schritt und auch wirklich die Erkenntnis, wo Klienten haben müssen. Mhm. Also, dass sie verstehen, was sie da für Muster haben, weil die sind ja eigentlich unbewusst. Mhm. Das ist ja genau das Problem, dass wir dann dass das keine bewussten Entscheidungen sind, keine bewussten Muster sind, sondern dass das Reaktionen sind, die in uns raufkommen und wir die einfach ausagieren, ohne uns bewusst sein. Und ich schaue mit den Leuten die individuelle Lebensgeschichte an, natürlich. Oder da gibt es dann Strategien, man kann mit Imagination arbeiten, indem man in gewisse Erinnerungen zurückgeht, man kann mit Körperübungen arbeiten, wo man probiert, Emotionen und Gefühle zu wecken und dann, um dann eben auch an die Glaubenssätze, an die Prägungen herzukommen und die verständlich zu machen. Und das ist immer sehr erhellend eigentlich für Klienten, wenn sie nachher sehen, das ist ja schon immer so gewesen, oder wenn sie so Muster und Tendenzen erkennen. Und das ist schon mal so der erste wichtige Schritt.
Also man geht eigentlich in die Kindheit zurück quasi. Und also Imagination heisst auch, das nochmal durchleben, was man erlebt
hat. Ja, da muss man immer ein bisschen schauen. Also, eben gerade bei traumatisierten Leuten muss man ein bisschen vorsichtig sein. Oder? Da will man nicht irgendwie voll ins Trauma gehen und jemanden retraumatisieren. Aber eben man geht vorsichtig dosiert schauen. Ja. Mhm. Was ist da rum, oder? Dass sich das Leute einfach ein Selbstverständnis bekommen dafür, wie sie ticken. Oder die Prägungen muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Brüllen, die man hat. Oder wir sind als Kind werden wir in einem Umfeld gross, in einer Familie gross, in einer Kultur gross. Und dort hat es ganz individuelle Begebenheiten. Und als Kind passen wir uns an. Wir sind soziale Wesen und wir brauchen ja unsere Gemeinschaft zum Überleben. Und wir sind dort integriert und passen uns dem Umfeld an. Und das übernehmen wir ja in dem Sinn ungefragt. Da haben wir ja keine Wahl. Und das verinnerlicht sich und sollte sich eigentlich das Leben einfacher machen. Hm. Und wenn wir aber grösser werden, in anderen Umgebungen, in anderen Settings dann sind, merken wir vielleicht manchmal plötzlich, dass etwas nicht mehr funktional ist. Oder dass uns eigentlich ein gewisses Verhalten eher Problem macht. Mhm. Ja, aber wir haben immer noch die Brille von der Kindheit an. Also, und darum passiert das automatisch. Und wenn man die Brille quasi erkennt und sich bewusst macht, kann man das analysieren, was da eigentlich gerade abgeht. Und man kann halt dann wirklich, wenn man sich dort ertappt, merken und bewusste Entscheidungen treffen, kann man sagen, okay, ja, will ich das jetzt wirklich vermeiden? Will ich jetzt wirklich irgendwie diesen Konflikt dem aus dem Weg gehen? Oder ist das ein altes Muster, wo ich einfach wahnsinnig Angst davor habe? Oder ist es vielleicht hilfreich, wenn ich jetzt in diesen Konflikt reingehe und nachher doch auch lerne, meine Bedürfnisse da zu äußern, damit ich in Zukunft kann authentisch sein und Beziehungen auf Augenhöhe haben?
Das ist noch spannend, oder? Wenn man die Konfrontation hat und sagen wir, es ist jetzt etwas Perfektionistisches, mhm. dann hat ja die Person, also kann ich auch mit mir selber sehr relaten, mhm. dass man dann wie so das Gefühl hat, oh, ich habe etwas entdeckt, das gar nicht gut ist, etwas, ein Muster, das mhm. ich unbedingt vermeiden oder wo ich überwinden will, eigentlich. Und dass man dann selber wieder mega selbstkritisch wird und sich fertig macht für das. Also das, wie gehst du dann mit dem? Das ist ja dann wieder so ein blöder Effekt.
Das hast du jetzt schön zusammengefasst. Und diesen Effekt gibt es eigentlich bei fast allen. Auch bei denen, die viel Schuldgefühl haben zum Beispiel. Oder? Also da ist man dann schnell, weil dieses Muster man hat es erkannt und dann will man es gerade sofort besser machen. Und das geht halt eben leider nicht. Das ist nach der ersten Erleichterung und Erkenntnis dann wieder so ein bisschen ein Tal in der Psychotherapie, oder? Dass es da halt einfach viel Übung braucht. Und man muss wie eine andere Stimme, einen anderen Umgang, wohlwollenden Umgang mit sich selber erlernen und etablieren. Weil eben die Prägungen, die Glaubenssätze, die man hat, oder? Man kann das auch so eine internalisierte, häufig ältere Stimme nennen, oder innere Kritiker. Und aus dem inneren Kritiker, der da ständig kommentiert und sagt, es ist noch nicht gut genug und jetzt hast du das erkannt und wieso kannst du das jetzt noch nicht besser, aus dem müssen wir probieren, einen wohlwollenden Umgang zu machen. Oder? Also das ist wirklich so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Oder?
Das ist wirklich manchmal schon schwierig. Ich denke es manchmal auch selber bei meinem Beziehungsverhalten. Oder nachher denkt man so, ich bin irgendwie nicht fähig, eine Beziehung zu führen. Ich trenne mich dann immer wieder einmal und schaffe es nicht, Schwierigkeiten auszuhalten. Mhm. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ich habe eigentlich von Anfang an gespürt, dass die Beziehung irgendwie wie nicht, dass ich die nicht will eigentlich. Mhm. Und ich habe gedacht, ja komm, gib dir einen Rückgang doch in die Beziehung, das ist doch eine lässige Person. Du kannst es doch ausprobieren, du schaffst doch das. Und nachher merkt man aber bei der ersten Schwierigkeit so, jetzt, wenn man nicht wirklich überzeugt ist von der Beziehung, dass es dann sehr schwierig ist, dass dann auch wirklich auszuhalten, die Schwierigkeiten. Ja. Und dort bin ich dann so, was soll ich jetzt? Also bin ich jetzt einfach beziehungsunfähig? Oder müsste ich einfach früher sagen, okay, ich stehe zu meinen Gefühlen und ich denke so, ich bin wirklich nicht überzeugt von dem. Und ich tue schon von Anfang an, sage ich, stehe nicht zu dem und lasse mich gar nicht erst darauf ein.
Ja, also da müssen wir jetzt, also wenn wir jetzt da darauf eingehen, müssten wir schauen, musst du am Anfang der Beziehung deine Muster reflektieren oder welche Glaubenssätze bringen dich dort rein? Ich sage es jetzt mal salopp gesagt, bist du einfach so ein Netter, dass du das Gefühl hast, ich kann nicht, ich will ja niemand und so und vor den Kopf stoßen und so, oder? Und stehst dort nicht zu dir aus irgendwelchen Anpassungsmustern raus? Oder Ist es dann wirklich nachher etwas, dass du auch nicht magst investieren, oder liegt dann dort der Punkt, oder?
Ja, das ist eben schon spannend.
Das wäre dann so zum herausfinden Thema. Und das ist natürlich von der Dynamik her ist das natürlich klar. Wenn du von Anfang an nicht überzeugt bist, wir gehen jetzt mal von dem aus, du bist wirklich so ein bisschen, weil du ein sozialer Mensch bist und aus solchen Beweggründen hast du einfach gedacht, ja komm, ich bin mal positiv eingestellt und gestehst dir aber nicht zu, dass du eigentlich von Anfang an nicht willst, dann ist natürlich der erste Fehler oder der erste Konflikt, der auftaucht, dann natürlich gerade eine Rechtfertigung zum Aussteigen.
Also um nochmal ganz kurz das mit den Prägungen zusammenfassen. Also man probiert eigentlich wie so die eigenen Prägungen aufzulösen in der Therapie. Das heisst, um gesunde Beziehungen führen, muss man eigentlich sich selber anschauen zuerst.
Absolut. Also ich würde sagen, nicht zuerst. Ja. Man darf schon in eine Beziehung hineingehen, aber es lohnt sich einfach, das zu reflektieren, oder? Währenddessen. Und dass man einfach bereit ist, immer mal wieder in den Rucksack hineinzuschauen, den man hat. Wenn man Schwierigkeiten hat, den Rucksack vielleicht der Partnerin und Partner auch mal zu öffnen und zu sagen, hey, schau, das sind so die und die Themen. Das heisst aber nicht, dass das Gegenüber muss dann da diese Sachen lösen oder tragen. Aber einfach, dass man offen ist und reflektiert und sich gegenseitig auch die Wertschätzung kann geben und den Support, wenn man es vielleicht selber eben mal nicht kann.
Jetzt wären wir fast in einen Schneck hineingelaufen, ganz einen schönen Weinbergschneck mitten auf dem Weg. Jetzt würde ich noch gerne mit dir darauf zu sprechen kommen, was denn so eine gute oder gesunde Beziehung ausmacht. Mhm. Das bespricht dann auch noch im Gespräch mit der Barbara Studer, die Neuropsychologin ist. Das ist dann das andere Podcast-Gespräch. Da geht es dann so mehr um die wirklich neurobiologischen Effekte von gesunden Beziehungen. Dort rede ich auch über ein Buch, das «The Good Life» heisst. Dort heisst, dass es eben nicht auf die Anzahl der Beziehungen drauf ankommt, sondern wie qualitativ gut die Beziehungen sind. Und dort werden vor allem so vier Punkte aufgelistet. Also positive Kommunikation, Vertrauen, emotionale Unterstützung und Respekt und Wertschätzung. Und ich würde jetzt gerne mit dir kurz die vier Punkte auseinandernehmen. Weil ich meine, das tönt ja so schön, oder, all die Punkte, aber so, was heisst das wirklich konkret? Also fangen wir gerade an mit positiver Kommunikation. Also was heisst das ganz konkret? Im Streit ist es ja manchmal nicht so einfach, zum Beispiel positiv zu kommunizieren.
Nein, im Streit ist das natürlich ein bisschen schwieriger und man muss das mal so im neutralen Zustand, im normalen Alltag probieren einüben, dass man dann auch im Streit natürlich den Zugriff hat, oder dort eben auch wieder eine Bremse ziehen kann. Wenn sie die falsche Richtung läuft. Also da gibt es so Kommunikationsregeln. Eine ganz bekannt ist, auch, dass man von sich redet, dass man in Ich-Form redet, statt dem anderen Vorwürfe zu machen und zu sagen, du bist immer, du machst, du hast mich. Oder? Sondern, dass man, wenn der andere so einen Angriff, so eine Kritik hört, dann kann er sich ja wie nur noch verteidigen. Und wenn man von sich redet, wie man das selber empfindet, dann ist das ja etwas Individuelles und es hat auch Platz für die andere Meinung.
Also dann ist das Laden, dass es wie offen.
Genau, Ich-Botschaften. Ja. Genau.
Und du hast noch einen wichtigen Punkt vorher. Du hast gesagt, du tust immer. Das ist auch noch so ein Punkt, genau. Oder? So Generalisierung.
Das Zweite, Generalisieren, das Immer, Nie. Das führt zu nichts. Oder? Wenn ich dann sage, du bist dort zu spät heimgekommen und ja, aber du hast dort auch und du hast auch Zeit nie im Griff und. Und dann gibt es sich einfach so einen Schlagabtausch und dann zählt man da auf, wer wie viele Gelegenheiten wo wie viel falsch gemacht hat. Und das ist einfach nicht konstruktiv. Also es ist ratsam, jede Situation einzeln anzuschauen und sich immer an konkrete Beispiele zu halten. Und die Beispiele haben jetzt an sich mal eigentlich nichts miteinander zu tun, oder? Sondern dass man das anschaut. Und dann, wenn man etwas geklärt hat und schaut, wie können wir da konstruktiver damit umgehen, dann kann man vielleicht zum nächsten gehen und sagen, okay, aber vorgestern hat mich auch noch etwas gestört. Oder? Und dann hat man da eigentlich das Feld aufgemacht, um Lösungen zu finden. Aber sonst tut man nur in so einer Schlagabtausch-Dynamik enden.
Und auch so ein bisschen das Argumentieren bringt ja dann manchmal auch nichts, weil es geht ja dann wirklich auch um Empfindungen und wie es die einzelnen Personen auch wirklich wahrnehmen, oder?
Es können ja zwei total unterschiedliche Wahrnehmungen bestehen. Und für mich ist das richtig und für mein Gegenüber ist etwas völlig anderes richtig und wichtig. Du kennst ja sicher auch die Kippbilder, wo man irgendwie zwei Gesichter sieht oder eine Vase sieht. Und der eine sieht zuerst die Vase, der andere sieht zuerst Gesichter. Und genau so ist es halt auch in Konflikt. Oder? Wir haben unterschiedliche Perspektiven und manchmal können wir aus einer gewissen Perspektive, aus unserer Perspektive, eine andere Seite gar nicht sehen. Und dann ist es wichtig, dass wir uns Mühe geben, uns in die andere Perspektive zu versetzen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, eben das aktive Zuhören, das Wollen verstehen und dann auch validieren von den Empfindungen und den Meinungen vom Gegenüber. Also das Beispiel wäre irgendwie, wenn wir würden jetzt zusammen auf Reisen gehen und ich habe immer Angst vor etwas, weil es mich einfach beunruhigt, wenn ich an einem neuen Ort bin und so, dann kannst du, oder es wäre jetzt nicht validierend, wenn du mir würdest sagen, ja, das ist doch nicht so schlimm und tu doch nicht so und jetzt sind wir doch da, ist doch so schön, sondern validierend wäre, wenn du würdest sagen, ja, das verstehe ich weiss, du hast früher mal die und die Erfahrung gemacht und dort ist es für dich schwierig gewesen an einem neuen Ort. Oder? Das heisst ja nicht, dass du das gut finden musst, aber dass du einfach mir zugestehst, was ich für Emotionen habe und das nennt sich validieren.
Also wenn man manchmal traurig ist wegen etwas, dass man nicht gerade Lösungen probiert zu suchen, sondern dass man dann zuerst mal anerkennt, so, es ist jetzt ein Gefühl rum, eine Trauer rum. Es ist,
Also da kann man so unterscheiden, so die kognitive Ebene und die emotionale Ebene. Und immer wenn es eigentlich in Konflikt geht, dann sind wir auf der emotionalen Ebene. Ich meine, auf kognitiver Ebene ist es einfach ist es vielleicht ein fachlicher Schlagabtausch, ein Herausfinden, ein Analysieren. Oder wenn es darum geht, Lösungen zu finden, vielleicht auch am Arbeitsplatz. Aber Konflikte entstehen ja meistens dann, wenn wir emotional beteiligt sind. Und dann müssen wir uns auch emotional abholen. Zuerst einmal, sodass sich alle gesehen fühlen mit ihren Bedürfnissen und Empfindungen. Und nachher kann man dann sich an eine konstruktive Lösung machen und dann auch wieder kognitive Strategien anwenden.
Das wäre jetzt so ein bisschen der Punkt positive Kommunikation gewesen. Ich meine, da gibt es noch so viel mehr Sachen zu sagen wahrscheinlich.
Da gibt es ja auch ganze Workshops, Wochenend-Workshops, genau. Wo man als Paar oder als kann gehen. Genau. Oder, ja.
In Anbetracht von der Zeit müssen wir jetzt ein bisschen weitergehen noch, zum Punkt Vertrauen. Das ist ja auch sehr einfach gesagt, ja, man muss Vertrauen haben. Aber eben, du hast vorhin gesagt, Prägungen können ja sein, dass einem das Grundvertrauen vielleicht ein bisschen fehlt.
Das Urvertrauen, oder das Urvertrauen. Genau.
Wie kann man das machen, dass das in einer gesunden Beziehung auch wirklich funktioniert?
Da muss man, das eine ist jetzt das, was wir gerade vorher besprochen haben. Oder die positive Kommunikation, die bildet natürlich Vertrauen. Oder wenn ich mich dann merke, hey, so wie mein Partner sich äußert, meine Partnerin, so kann ich mich auch darauf verlassen. Sie handelt auch entsprechend. Oder dann bildet das Vertrauen. Und wenn ich merke, hey, ich kann trotzdem nicht vertrauen, dann ist dann eben wieder die Frage, kommt das aus der aktuellen Beziehung? Oder ist das eben eine alte Geschichte? Sind das Prägungen? Und dann ist das dann halt wirklich häufig im Rahmen von einer professionellen Therapie vielleicht hilfreich, das anzuschauen, dass man die Vertrauensdefizite, die man erlebt hat, dass man die kann klar machen, oder? Weil das ist dann häufiger so, dass sich die Leute zurückziehen und dem Gegenüber gar keine richtige Chance geben, weil sie nicht vertrauen. Und das ist, ja, das ist Arbeit. Das ist halt leider, wenn es dann so etwas ist, ist es halt nicht einfach gemacht mit einer Handlung. Aber dann, also muss man die Vergangenheit und das Jetzt anschauen. Und am Jetzt muss man eigentlich immer arbeiten. Also es ist immer wertvoll, positiv miteinander zu kommunizieren.
Und jetzt so, wie kann man das Vertrauen dann wieder herstellen, wenn es mal so zu einem Vertrauensbruch kommt? Das ist ja dann schon auch noch sehr schwierig. Also wenn, sagen wir mal, es ist nicht eine Prägung. Also man hat eigentlich grundsätzlich das Urvertrauen, aber es ist irgendwie in der Beziehung zu einem Vertrauensbruch gekommen. Zu einem vielleicht einen Seitensprung sogar oder irgendwie etwas nicht erzählt oder so, was wichtig gewesen wäre.
Ja, so ein Vertrauensbruch hat ja immer eine Vorgeschichte, oder? Also wenn jetzt zum Beispiel sagst, Seitensprung. In den wenigsten Fällen passiert das einfach so aus irgendeiner dummen Abend und einer Laune. Und wenn das wirklich nur in dem Sinne so ist, dann ist es ja auch vielleicht ein Stück weit einfacher aufzuarbeiten. Wenn es natürlich eine Vorgeschichte hat, wo sich jemand eh schon lange nicht mehr zufrieden fühlt in der Beziehung und eben vielleicht nichts gesagt hat und nicht zu sich gestanden ist, zu dem, was er will und braucht, und dann echt wo anders hingeht, oder? Also dann ist das natürlich etwas Größeres dahinter. Dann ist halt wirklich ein Thema dran, wo man muss dran arbeiten.
Dann der ein Punkt ist noch emotionale Unterstützung. Natürlich, wenn man Kapazität hat, wenn es einem gut geht, dann ist das einfach. Da kann man die andere Person emotional unterstützen. Wenn man aber selber am Limit ist, ist das ja auch wieder schwierig. Was würdest du dafür
meinst
du
jetzt auch in einer Beziehung, oder?
Also Beziehung, ich meine, Beziehung kann ja irgendeine Beziehung sein, kann auch eine Freundschaft sein, oder?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, eben auch das zu kommunizieren, genau denn das. Weil auch das ist schon eine Wertschätzung am Gegenüber entgegen. Weil wenn ich einfach, sei es jetzt auch in einer Freundschaft, oder mich einfach irgendwie ewig nicht melden und eigentlich denken und merken, meine Freundin die merkt das, dann, dass ich das einfach sage, dass ich sage, hey, mir geht es im Moment aus den und den Gründen nicht so gut oder ich bin sehr absorbiert oder das nimmt mich sehr ein, ich kann im Moment wie nicht so viel geben. Liegt aber nicht an dir, liegt nicht daran, dass du mir nicht wichtig bist. Oder? Dass man das wie einfach kann auch deponieren kann.
Dass man auch dazu steht dann. Also
absolut.
Es ist ja manchmal auch noch schwierig, zum dazu stehen, genau. Ich brauche jetzt den Raum und ich kann jetzt nicht für dich da sein, weil man eigentlich vielleicht das Bild hat von sich selber, dass man gerne ein guter Freund wäre oder eine gute Freundin.
Genau, dass wir immer gerne da wären und alles. Ja. Und eben, wenn jetzt gerade in einer Freundschaft auch beide vielleicht stressige Phasen haben und etwas brauchen, es braucht ja wie, es ist nicht immer Quantität, es ist Qualität. Oder? Wenn man auch wenn man nur ein 5-Minuten-Telefon kann haben oder irgendwie einen Message-Austausch, wo man einfach sagt, hey, doch, ich weiss es, ich spüre dich, ich denke an dich. Dann ist das doch mehr und gibt einem Kraft im Vergleich zu, einfach wenn man sich nicht meldet und gar nichts dergleichen tut.
Ja, ich merke immer mehr so jetzt im Verlauf des Gesprächs, es geht eigentlich fest darum, eben sich selber zu kennen. Und das ist dann wieder mega hilfreich für die Beziehung, oder, am Schluss? Wenn man selber seine Grenzen kennt oder wie viel man gerade geben kann oder wie gesagt, sein eigenes Rucksäckchen kennenlernt.
Ja, das Stichwort Grenzen finde ich auch noch wichtig, oder? Dass man eben lernt, sich abgrenzen Und nicht alle Menschen haben das gut gelernt, weil sie vielleicht Prägung hatten, wo man still sein musste. Oder gerade Mädchen, man ist ruhig, man darf nicht ausrufen, oder man darf nichts sagen. Und dann ist es dann häufig so, dass das wie auch verinnerlicht wird, ich darf gar nichts sagen. Oder? Klar, vielleicht dürfen wir nicht ausrufen und motzen, das ist ja schon nicht so hilfreich auf Dauer. Oder? Als Erwachsene sollte man das ja nicht mehr. Aber die Kinder lernen dann wie, ich darf gar nichts sagen. Oder wenn man ihnen vielleicht nicht beibringt, weil man sie vielleicht eben einfach sagt, du musst still sein, du musst brav sein, wenn man so diese Botschaften mitgibt. Und wenn man das nicht gelernt hat, wie kann ich mich auch konstruktiv äußern? Und ich darf meine Meinung äußern, meine Bedürfnisse äußern. Das an sich ist noch keine Verletzung vom Gegenüber. Mhm. Und wenn man das nicht kann, dann passiert halt einfach mit einem. Dann wird in Beziehungen halt auch mit einem gemacht.
Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, Respekt und Wertschätzung. Mhm. Hast du da ganz konkrete, vielleicht auch kleine Tipps, wie man das zeigen kann, auch in einem stressigen Alltag? Oder wenn sich die Beziehung vielleicht schon so ein bisschen eingependelt hat und Routinen nicht reingekommen sind?
Ja, also ganz typisch, und da kann ich jetzt vielleicht auch aus meinem Alltag als Mutter berichten, oder wenn man schon länger zusammen ist und gerade Kind hat und einfach so viel los ist, sind die kleinen Sachen. Es sind eigentlich die ganz kleinen Sachen, die zählen und die wir erst merken, wenn wir sie nicht mehr haben. Und das sind so Sachen wie Blickkontakt haben, wenn man miteinander redet, dass man, wenn man zum Haus ein- und ausgeht, dass man Hoi sagt und sich wirklich begrüßt und verabschiedet. Dass man sich danken und bitten sagt, auch für Sachen, die man vielleicht ausgemacht haben. Ja, das sind deine Aufgaben, meine Aufgaben. Aber dass man für die alltäglichen Sachen so die kleine Wertschätzung zeigt. Und es gibt dann noch einen Beziehungsforscher, John Gottman, der hat so eine 5-zu-1-Regel. Und er sagt eigentlich, wie auf eine Kritik oder auf eine negative Äußerung müssen 5 positive Äußerungen kommen. Und das heisst jetzt nicht 5 Komplimente. Also ich muss jetzt nicht zuerst 5 Komplimente aussprechen, bevor ich irgendwie eine Kritik äußere, sondern 5 kleine Sachen wie, hey, schön bist du da, ist jetzt schön gewesen heute beim Znacht. Einfach so positive Anmerkungen zum Partner, zur Partnerin, zu der Familie, wo man äußert. Oder dass man sich wirklich einfach auch bewusst in dieser positive Achtsamkeit übt.
Ich finde es mega herzig, ein Bärli, das ich kenne, die tun sich immer so Zettel in der Küche anschreiben mit so lustigen oder herzigen Nachrichten. Und jetzt ist die Küche voll von solchen Zettel und es ist wirklich so rührend, wenn man die liest und auch sehr lustig. Also es ist, und sie arbeiten beide sehr viel, sie sind beide Ärztin. Und das wäre auch so ein ganz konkrete,
absolut, genau. Konkrete Art. Genau, also wie man es dann letztlich macht oder ob es einfach immer SMS sind oder Fotos, oder einfach, aber so, dass so eine Kommunikation besteht, einfach so, wo man aufs Positive auch ausgerichtet ist und achtsam ist, was ist denn auch gut und was ist denn auch schön. Und ich sage immer, da muss man sich so ein bisschen wie zurückerinnern, wie es war in der ersten Verliebtheitsphase. Weil ich meine, dort hat man sich stundenlang in die Augen geschaut, oder? Und erzählt und gemacht und hat alles miteinander toll gefunden. Oder? Und dass man das wieder wie so ein bisschen initiieren und wieder ein bisschen in den Alltag hineinbringen kann.
Das ist «Hallo Gesundheit», der Podcast von der CSS, heute zum Thema gesunde Beziehungen. Bleib noch ein bisschen dran, weil Eliane hat noch etwas zu sagen. In der anderen Episode rede ich mit der Neuropsychologin Barbara Studer. Sie erzählt, warum Beziehungen so wichtig sind für unsere Gesundheit und warum schon kurze Begegnungen im Hirn so gut tun. So, und jetzt zum Schluss nochmal die Eliane.
Wichtig finde ich, dass wir alle Beziehungen brauchen. Beziehungen halten uns gesund als Menschen. Ist das ein Grundbedürfnis von uns? Und ich würde jedem empfehlen, der merkt, dass er in Beziehungen in Schwierigkeiten kommt, sei es in einer Liebesbeziehung, sei es in Freundschaften, wo man vielleicht merkt, hey, ich komme immer wieder an den gleichen Punkt, es sind immer wieder die gleichen Konflikte oder Probleme oder Ängste und Sorgen, die ich habe, dass man dann dort bei sich genauer her schaut und schaut, hey, woher kommt das und wie kann ich an dem arbeiten. Und ich finde es auch so wichtig, dass man sich da nicht irgendwie dafür schämt oder Schuldgefühl hat, weil wir können ja nichts dafür, für unsere Prägungen, und wir können nichts dafür, was wir bis anhin erlebt haben. Aber wenn wir es kennen, dann können wir es aktiv verändern und können Verantwortung übernehmen und können einfach unsere Beziehungen und somit unser Sozialleben und unsere Gesundheit positiv beeinflussen.